dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 250. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine ist es immer eine Blindverkostung und du weißt sicher noch, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben.
Ja, wir waren mal wieder in Wien. Richtig. Mit unserer Folge. Du hast mir die Finca Obscura vorgestellt, das sind Jael und Lukas, die eigentlich aus der Filmbranche kommen und jetzt aber auch Naturwein in Wien machen. Richtig. Weil Film machen sie ja nach wie vor noch.
Voll.
Und diese Kombination alleine ist ja schon mal, ne?
Jetzt geil, ja.
Für manche von euch erklärt sie vielleicht sogar, wieso das Ding Finca Obscura heißt. Für wen sie das nicht selbst erklärt, wir haben in der Folge natürlich auch drüber gesprochen. Die Jael kommt ja aus Argentinien und der Lukas hat sich dort kennengelernt. Der kommt nicht aus Argentinien,
wie man am
Namen
hört.
Aber der war, was, 13 Jahre, gell?
Ja, voll.
13 Jahre dort. Und die zwei sind dann während der Pandemie in Wien festgesessen und haben sie so neben dem Film, der ja zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig war, ihrer zweiten großen Leidenschaft gewidmet, dem Wein. Und haben den dann tatsächlich gleich mal selber gemacht,
ja.
Wie man das halt so macht. Ne?
Wird klar.
Im Glas haben wir den Grüner Wettliner Contact 24 gehabt. Das ist wirklich eine Geschichte, die ihr euch anhören müsst, meiner Meinung nach. Das ist richtig, richtig cool gewesen. Also bitte Folge 249 anhören gehen, aber erst nachdem es unsere Folgen jetzt hört, 250.
Richtig, 250. Es gibt kein Jubiläum, es ist keine Jubiläumsfolge.
Nein, wir machen die vollen 100er und das war's.
Voll, weil immer wieder die Frage kommt, wann kommt
was
das nächste?
Was macht zum 250er?
Aber wir sollten wahrscheinlich jetzt überlegen, anfangen, was wir zur 300er machen.
Gut.
Aber es gibt schon was, was wir euch erzählen können. Wann schon kein Jubiläum.
Stimmt.
Es gibt eine Neuauflage unseres lustigen Pop-Ups.
Richtig.
Sonntag, 21.06. wird es soweit sein. Wir machen wieder Wein und Tod. Es hat so super funktioniert.
Wir haben uns gedacht, das war beim letzten Mal sau cool. Ich schaue, dass ich diesmal ein bisschen besser benannt bin. Ich war ja beim letzten Mal so krank, quasi gerade erst aus dem Bett raus. Aber es ist schon ganz gut gegangen, finde ich. Und cool. Es war sowas von lustig. Wir haben gesagt, wir wollen das eigentlich genauso wieder haben.
Ganz
dementsprechend
genau.
Juni, Wochenende, richtig. Sonntag, gemütlich, Nachmittag, 14 Uhr,
cool.
Wein und Tod. Wieder Focaccia, wieder unsere Weine.
Ganz richtig.
Ich freue mich
also nachdem
jetzt
der Simone gesagt hat, hey, jederzeit wieder, haben wir gesagt, ja, warum eigentlich
das
nicht?
Das nehmen wir an.
Voll, also es war eine Riesengaude. Wir werden wieder geile Weine mitbringen.
Ja.
Und freuen uns natürlich, wenn wir mit dem ein oder anderen oder der einen anderen da vor Ort ein bisschen plaudern können, weil das macht immer sehr viel Spaß.
So ist es.
So, jetzt geht's weiter.
Quasi unsere Jubiläumsfeier, also kommt hier, Freunde. Aber jetzt.
Weißwein. Goldig-gelb hier im Glas.
Also Weißwein, goldig-gelb.
Richtig strahlendes Goldgelb.
Genau.
Hier. Schaut jetzt auf den ersten Blick relativ klar aus.
Mhm. Kann da verraten, dass er unfiltriert ist. Aber.
Ja, ja. Er riecht jetzt auch nicht ganz so, als wäre er komplett klar. Es hat schon so, es kommt mir so ein bisschen dieses Naturwein-Vibige so in der Nase entgegen.
Hast du keine Stahltank-Vibes hier?
Nein, Stahltank-Vibes habe ich da wirklich nicht. Eher längeres Hefelager-Vibes ein bisschen.
Exakt.
Sehr schön, gleich so ein bisschen Mostabfällig da, was da reinkommt, so Apfelschale dazu.
Ja, ich finde, er erzählt da sehr, sehr klar, was er ist. Gerade in diese Gläser tatsächlich kommt das extrem aus. Ja,
ja. Schöne Würze, gleich so ein bisschen was, ja, fast nelkiges Bratapfel, so in diese Richtung.
Genau.
Sehr schön gelb, schön. Aber alles mit einer schönen Frische drunter, feine Kräuterwürze, da ist ein bisschen drinnen.
Kann dir bis jetzt nur zustimmen, voll.
Ein bisschen was leichte Sommerblumenwiese da drinnen.
Genau.
Immer mit dem auch ein bisschen verbinde. Ja, kann man sich schon einlegen. Also es ist eine richtig schön balancierte Nase. Auch nicht nur ultimative Frische, sondern schon so ein Spiel aus reife, frische, ganz leichte, eher Oxidation, würde ich sagen.
Genau.
Jetzt nicht reduktiv, sondern eher auf der leicht oxidativen, aber sehr schön, sehr offen.
Sehr offen, cool. Absolut. Ist ganz da, ist sofort da. Habe jetzt auch nicht lang offen gehabt. Ich habe es nur geschwind in die Karaffe gegeben, einfach damit er diesen ersten Kick kriegt, aber mehr braucht er auch nicht. Der ist sofort zum Trinken da.
Ja. Macht den Gaumen exakt so weiter, finde ich.
Ja.
Sehr
hört er genau, was er ist.
Füllen sofort. Sehr, sehr saftig. Null in irgendeiner Form in einer Cremigkeit oder so, sondern wirklich einfach nur voll. Aber nichts mit großartigem Holzeinsatz oder sonst was, sondern sehr, sehr fein. Soft, 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 gibt da sofort wieder dieses Mostabfällige, aber schön reif. Mache ich mal, wenn das ein bisschen unreif ist, finde ich das ein bisschen abtörnend dann am Gaumen, weil diese Saftigkeit dann fast ein bisschen grün wird. Hm. Das gar nicht.
Sollen wir das nicht? Nein.
Also das ist wirklich purer Soft, finde ich. Sehr schön.
Also es hat absolut nichts Unreifes. Da merkt man schon, dass es reif geerntet, das passt
ja. Ja. Super reifer Apfel, der ein bisschen abgelegen ist.
Ja, genau.
Ein paar so Nelken auch da schon drinnen, kocht sie so langsam ein im positivsten Sinne. Also so ein freshes Kompott quasi. Super. Ja. Aber nur diese Saftigkeit davon. Okay. Mhm. Hintause schiebt es dann mit dieser Kräuterwürze durch. Die Säure ist gar nicht so überbordend, sondern auch da wieder sehr in der Balance das Ganze. Mhm. Also das ist einfach wunderschön zum Trinken, aber die Kräutrigkeit kommt da am Schluss dann richtig raus, finde ich. Das zirkt es nochmal weiter und weiter.
So ein kleines bisschen Säure kickt hinten.
Ja, aber nicht arg. Also ich habe mir jetzt...
Es ist nichts Brutales.
Vorher das kann in viele Richtungen gehen oft. Und die Nase ist sehr balanciert. Also ich freue mich darüber, dass der Gaumen diese Balance wirklich widerspiegelt.
Ja.
Weil manches Mal hast du es, dass die Nase eben genau in so eine Richtung geht und dann fährt da halt die Säure drüber. Mhm. Da ist das wirklich sehr schön in der Balance.
Ja, absolut. Sehr, sehr freundlich. Ich erzähle dann auch, wie ich den verkostet habe das erste Mal. Es war genau dieses Bild, das sich da wieder gespiegelt hat und das ist auch was ein größeres Publikum glücklich machen kann da.
Ja, ja, also das ist auf jeden Fall Everybody's Darling, so grundsätzlich. Also das schmeckt sofort jedem, weil es einfach soft ist und Spaß macht.
Genau.
Sehr schön.
Mhm. Hinten dann so ein ganz bisschen Salz, ein ganz bisschen Säure-Kick trotzdem der dich schön weiterführt.
Aber
ein bisschen Kräuterthema.
Auf einer Ebene, wo ich sage, ja passt, das ist... fein, das ist schön, aber jetzt nichts, was mich in die Unendlichkeit mit der Säure schießt oder wo ich sage, gut, ich muss das unbedingt noch voll liegen lassen, sonst ist es ready to drink.
Ja.
Trotzdem super frische da drinnen auch wieder.
Auch mit diesem leichten Gerbstoffgerüst, das du hast.
Ja, aber ganz fein. Auch das wieder sehr dafür ausgelegt, dass das jedem taugt.
Und kaum weh tut.
Richtig. Ganz feiner Gerbstoff, der nur ein bisschen Struktur noch gibt und diese doch nicht so intensive Säure ein bisschen stützt.
Ja, voll.
Was, glaube ich, sehr gut hilft da.
Ja.
Wenn du es nicht hast, glaube ich, ist das ein bisschen kürzer. So schiebt es nochmal hinten raus.
Genau.
Sehr schön. Grundsätzlich würde ich das mal einordnen in eine eher mittelkühlere Ecke, aber eher in Richtung Österreich-Deutschland vom Vibe her.
Ja.
Rebsorte, ist es reinsortig überhaupt?
Es ist reinsortig, ja. Es ist nicht ganz easy bei dem tatsächlich.
Nein, also, weil das ist so eine Stilistik, die du halt mit relativ viel Rebsorten machen kannst. Da geht es jetzt per se, glaube ich, auch nicht unbedingt um die Rebsorte, um die perfekt da rauszubringen.
Das ist richtig, ja.
Sondern vielmehr um das Gesamtbild. Ich würde grundsätzlich sagen, vom Feeling her, es gibt mir schon so ein bisschen kalkige Vibes da hinten.
Sehr gut, ja.
Also das würde ich mitnehmen. Rebsorte.
Das ist auch wichtiger als das andere, was du jetzt danach sagen kannst.
Ja. Weil Rebsorte, also ich würde es nicht in Richtung Riesling stecken, dafür fehlt mir die Säure. Das hat mehr Säurekick, es könnte irgendwas Burgundisches sein, es könnte aber auch irgendwie, Silvaner so reif. Glaube ich nicht.
Habe ich glaube noch nie gehabt.
Trotzdem immer eher, also von der Aromatik halt her grüner, das würde ich jetzt auch nicht reinnehmen. Aber du merkst schon, ich würde eher in Richtung Deutschland gehen, vom Gefühl her.
Ist auch das richtige Gefühl, ja.
So, was kann das noch machen? Kannst wahrscheinlich aus sowas wie Weißburgunder oder sowas in die Richtung da hinkommen. Chardonnay, weiß ich nicht. Aber gibt mir auch beides jetzt nicht so unbedingt, weil trotzdem diese abfällige Frische da drinnen bleibt.
Ja.
Mein Kopf geht schon in Richtung irgendwo gut, edel oder sonst was. Aber weil das auch so ein bisschen burgundisch sein kann.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Aber kommt trotzdem auch von der Aromatik nicht ganz hin.
Nö.
Ich hätte es mir theoretisch auch mit Veltliner vorstellen können.
Aha.
In dieser Naturweinstilistik geht sich das, glaube ich, ganz gut aus. Aber fällt mir halt ein bisschen die Würze dann am Schluss dafür.
Genau.
Was gibt es denn da für Rebsorten, die da so...
Es ist schon genannt worden, die Rebsorte.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Also ist es eine Burgunder-Rebsorte? Sondern?
Es ist Riesling.
Es ist schon Riesling.
Es ist Riesling, ganz genau. Yes,
okay. Ja, weil ich überhaupt nicht hingegangen, weil halt die Säure nicht so kickt wie normaler Riesling.
Voll.
Und weil es auch von der Aromatik her jetzt nicht nach Riesling rennt.
Yes. Der Winzer hat auch gemeint, immer wieder, wenn das in Blindverkostungen kommt, gerade der Jahrgang, aber auch der erste Jahrgang, den er gemacht hat, wird nicht Richtung Riesling gesteckt. Alle sagen, ist nicht kräukig und dann rennen sie alle Richtung eher was Burgundisches als irgendwas anderem.
Sicher, weil es auch diese Saftigkeit hat und diese Fülle zu Beginn hat. Cool. Ich meine, wie gesagt, ich würde es auch nie in Richtung Riesling einordnen, aber es ist halt einfach super saftig und macht so viel Spaß. Mhm. Und ich glaube, es macht auch viel Leuten Spaß, die grundsätzlich mit Riesling nicht so viel anfangen können.
Hundertprozentig. Also das geht sich einfach für ein sehr großes Publikum aus.
Sehr schön.
Aber du wirst nur versuchen einzuordnen, wo wir das denn hin tun könnten. Es wird, du wirst das nur neben Glasl gehabt haben, das geht sich einfach nicht aus. Mhm. Denke ich. Who knows?
Wahrscheinlich nicht. Nein, also ich habe viele solche Sachen in diese Richtung im Glasl gehabt,
ja.
Aber ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie Riesling im Glasl gehabt habe, das dann so hart in diese Richtung gegangen ist. Das war dann meistens eher eben sowas wie Veltliner, sowas wie ja irgendwie Chardonnay, Weißburgunder, ja. In diese Richtungen in der Naturweinstilistik. Mhm. Ich würde es grundsätzlich eben in eine Ecke stecken, wo es ein bisschen wärmer ist. Mhm. Weil halt das wirklich schön reif ist. Mhm. Deswegen eher sowas wie Baden? Fragezeichen, weil es da auch viel in Richtung Naturwein-Movement gibt.
Es ist das andere.
Württemberg? Mhm. Ah, ja schön. Okay, gut, macht das Sinn.
Yes. Cool.
Nice.
Fällt da sonst irgendwer ein, der das in Württemberg sein könnte?
Wenn ich es noch nie im Glasl gehabt habe, wahrscheinlich nicht.
Who knows, vielleicht.
Ich bin sehr gespannt, aber es klingt ja, die Geschichte, du hast gesagt, erster Jahrgang war der davor quasi, ne?
Ja, zwei davor.
Zwei davor, okay. Mhm,
genau.
Das heißt, gibt es auch noch nicht so lang?
Ja. Yep.
Puh. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt keinen Namen im Kopf, wo ich mir denke, puh, das muss ich jetzt da unbedingt droppen, weil das könnte sein. Aber ich bin sehr gespannt, ob ich das jetzt kenne oder ob ich es nie gehört.
Also gefühlt kennst du zumindest den Namen, weil der in der Bubble sehr oft aufpoppt. Aber okay. Ich steige mal ein und du sagst Stopp, sobald da ein Name dazu einfällt, ja?
Jetzt also, bin ich sehr gespannt.
Wir sind in Württemberg ja. Und wir haben wieder einen sehr jungen Winzer im Glas, der schon eine große Runde in der Weinwelt draht hat und jetzt mit sehr, sehr viel Ambition versucht zu zeigen, wie spannend das unbekannte Terroir von seiner Heimat eigentlich ist. Den Namen hast du vielleicht schon mal gehört? Nils Krack.
Ah, ja, natürlich.
There we go. Hast du den schon mal im Glas gehabt?
Nein, natürlich
sehr
nicht.
Gut. Wunderbar. Empfehlungen für seine Weine habe ich schon ein paar gekriegt jetzt. Also es wird mir immer wieder zugetragen. An dieser Stelle vielen lieben Dank natürlich an den lieben Udo, der als allererstes dran war, wie immer und überall.
Ja, gut.
Und an den lieben Chris Geiler, der mir in einer langen E-Mail sehr eindringlich versichert hat, dass ich das jetzt einmal probieren sollte und schnell sein soll, weil es gibt vom Riesling 2023 300 Flaschen ganz genau. Und die sind sehr schnell weg.
Ja, logisch. Ich meine, 300 Flaschen, die sind immer schnell weg.
Ja, dementsprechend habe ich dann gleich mal bestellt, angeschaut. Man dachte, okay, die Story hat natürlich erzählt und eine von den 300 Flaschen steht heute für uns. Und wir schauen uns gleich mal an, wie es denn dazu kam.
Cool. Nein, habe ich nie im Glasl gehabt. Ich habe das Ganze irgendwie auf Instagram mal verfolgt und folge ihm seit einiger Zeit gefühlt.
Ja.
Aber ich habe nie irgendwie dann, weil halt die Weine auch nicht so gut verfügbar sind.
So
ich meine,
es
gibt halt nichts.
Ja.
Deswegen habe ich nie die Möglichkeit gehabt, das irgendwo mitzubestellen. Aber es ist so irgendwie so im erweiterten Hinterkopf, würde ich mal sagen.
Im erweiterten Hinterkopf. Ja, bei mir war es eben auch im erweiterten Hinterkopf, weil das in der Deutschland, also in der Württemberg-Bubble, immer mal wieder aufpoppt.
Voll.
Gut, der ist halt von dort, das macht ja Sinn. Aber wenn da der Chris Geiler ein E-Mail schreibt, dann bestellst du das.
Naja,
Punkt.
Sicher. Ja. Es ist halt educated Hinweis quasi.
Das ist ein educated Hinweis, ganz genau. Und natürlich auch, wenn der Udo eine Nachricht schickt. Klar doch.
Ja, ja.
Aber manchmal braucht es zwei. Es
sind natürlich zwei gute, gute Kontakte in dieser Szene,
yes.
Sagen wir mal so.
So ist es. Nils ist seit 26 und das Thema Wein begleitet er mir schon seit ungefähr 10 Jahren. Er kommt aus Ludwigsburg, das ist eine kleine Stadt, die ist so über Stuttgart, relativ geradeaus drüber, direkt am Neckar. Und im Gegensatz zu Stuttgart eine viel stärkere Bier als eine Weinstadt. Also
ja, okay.
Die haben eine viel stärkere Bierkultur, die haben eine Brauerei. Sie haben natürlich, weil es halt direkt am Neckar liegt, weil es in Württemberg ist, so ein bisschen Wein am Rand von der Stadt, aber weit nicht so stark wie Stuttgart das jetzt selber hat. Beim Nils selber hat es Wein immer über mehrere Ecken in der Familie gegeben, wie das halt bei vielen von diesen Familien ist, die in diesen Gegenden wohnen. Und das wird für unsere Geschichte später noch relevant werden. Bei ihm daheim war es aber nie ein großes Thema. Die Eltern haben nie wirklich Wein getrunken, also so ein bisschen aufgewachsen als Stadtrandkind quasi, aber ohne diesen großen Weinbezug jetzt. Was ihn Nils aber immer schon fasziniert hat, war die Landwirtschaft.
Mhm.
Gemeinsam mit seinem Opa und seinem Bruder hat er schon als Teenager Obst und Gemüse anbaut und da relativ schnell relativ viel produziert. Also er hat erzählt, er hat den Opa fast so ein bisschen überfordert damit. Und nicht nur die Landwirtschaft hat er spannend gefunden, sondern auch das Veredeln und Fermentieren.
Ah, okay.
Mit 15, 16 war es dann halt einfach ein bisschen lustig, Alkohol auszukriegen aus den Früchten. Ne?
Ja, gut.
Und da hat der Opa schon ordentlich herhalten müssen, weil die Jungs dann halt plötzlich lauter kleine Glaskolben da mit Fruchtwein und Likör nochmal dumm stehen haben lassen. Und der Opa natürlich ein bisschen helfen hat müssen bei den Kids.
Ja, klar, damit das auch was wird.
Ja, dann müssen wir nicht sterben von dem, was wir machen. Ja. Aber er hat gesagt, das ist wirklich was ihn einfach sehr interessiert hat. Einerseits dieses, boah, wir können da selber was machen und das wächst und dann kann ich es essen, geil. Mhm. Und dann auch, was kann ich nur damit machen. Es war halt gerade so als Teenager, was mit dem er schon gespielt hat. Das ist sehr bald, meiner Meinung nach.
Ja, extrem, ja. Weil ich meine, als Teenager, dass du jetzt, klar, vor allem wenn du in deiner Stadt trotzdem aufwächst und nicht komplett am Land, wo du sagst, ja, kannst du ja nichts anderes machen, ja, dass du dich dann für sowas interessierst, schon cool und muss der Opa schon ein cooler Typ sein, wenn es das so pusht. Das ist gut, ja.
So diese grundsätzliche Idee von Veredelung und Weiterverarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten hat ihn ab da eigentlich nie wieder loslassen. In der Schule hat er sich dann bei seinem Pflichtpraktikum, so einfach so eine Woche, wo sie irgendwo hingehen müssen, für ein Praktikum an einem Weingut entschieden und nicht an irgendeinem. Rainer Schneidmann betritt die Bühne.
Ja, gut.
Und ab da war es klar, okay, Nils will Winzer werden.
Der lässt
ihn
nicht mehr aus.
Er hat gesagt, mit 15 ist man dann zwar noch nicht in dieser Weinbubble drin und trinkt jetzt auch noch nicht so richtig Wein, wie er halt heute Wein trinkt, eh klar. Aber das Praktikum war halt einfach spannend genug, dass er gesagt hat, okay, Winzerausbildung, muss schon sein. Also ist er direkt nach der Schule zum Weingut Graf Adelmann gegangen. Das ist ein biologisch arbeitender VDP-Betrieb, auch in Württemberg. Hat die Lehre dort gemacht, also die Ausbildung dort gemacht und er hat gesagt, das war sehr cool. Halt ganz klassisch Württemberg im Sinne, du hast sehr viele verschiedene Weine, von Eiswein bis Sekt haben sie quasi alles gemacht, was irgendwie gegangen ist und gefühlte 1000 Rebsorten.
Der Bauchladen.
Genau, der Bauchladen der Württembergsche. Und für Nils war das aber als Einstieg eigentlich perfekt. Er hat auch früher relativ viel Verantwortung übernehmen können und hat sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen gesehen und gelernt und war sowohl im Keller als auch im Weingarten draußen viel unterwegs. Er hat gesagt, das war eigentlich ein super Allrounder-Einstieg. Mhm. Und er war von Anfang an eigentlich immer nur bei Bio- oder biodynamischen Betrieben. Mhm. Das hat sich auch wirklich von vorne bis hinten durchgezogen. Auch das eigentlich von Anfang an so, dass er ihm das taugt hat.
Work. Ist das auch schon bei der Arbeit mit dem Opa quasi schon aufgekommen? War das da schon ein
Thema? Das weiß ich gar nicht, ob das da schon ein Thema war, weil ich glaube, wahrscheinlich wird das für Nils einfach immer dieses Ding gewesen sein. Also ich meine, wenn du mit Rainer Schneidmann einsteigst und dir das so aussuchst.
Spätestens da kannst du auch nicht mehr aus. Also,
denke auch.
Wenn du da dann überlegst, dass du das irgendwie anders machst, glaube ich, sagt dir der Rainer schon. Wie wir es wirklich machen.
Sicher nicht. Schon als der Nils seine Winzerausbildung gestartet hat, war er am Hadern, ob er jetzt das Studium machen soll oder die Ausbildung machen soll. Also das ist schon einer, der sehr gerne sehr intensiv über Sachen nachdenkt. Letztlich hat er sich am Anfang für die Ausbildung entschieden, um dann halt später doch nach Geisenheim zu gehen. Also Ausbildung fertig, Geisenheim, Start, das war so 2020, mal dumm. Im Sommer davor hat er dann nur eine Lese bei Peter Jakob Kühn mitgenommen. Also wir gehen weiter Richtung Biodün und Richtung große deutsche Weingüter. Und das hat ihn sehr beeindruckt damals. Also da hat er Riesling kennen und lieben gelernt. Und da ist er auch ein bisschen hängen geblieben. Also der hat dann immer wieder dort mitgeholfen, längerfristig auch mitgearbeitet während Geisenheim. Und nebenbei hat er halt, wie so viele Geisenheimer auch, die Lese immer woanders verbracht. Der Klassiker. Unter anderem auch bei zwei burgenländischen Betrieben. Mhm. Einerseits beim Klausi Preisinger und andererseits beim Roland Fehlich. Und du hörst schon außer, Nils hat wirklich von Anfang an sehr viel Fokus drauf gehabt, welche Weingüter er sich da aussucht. Ja, weil er das sehr spezifisch.
Olas Weltklassebetriebe.
So ist es. Immer Bio oder Biodünn und immer sehr spezifisch auch nach seinen Interessen. Mhm. Und eines seiner Interessen, das werden wir nachher noch diskutieren, ist auch Lemberger. Gibt es aktuell noch keinen? Ab 26 wird es ihn geben. Jetzt schon ein Teaser für das, was wir nachher diskutieren werden. Und der Nils hat auch gemeint, der war schon immer sehr Weingarten geprägt. Also das kommt halt wirklich von diesem, wir machen Gemüse daheim im Garten. Und diese Arbeitsweise hat nachher da nie wirklich losgelassen. Dieses, ich will eigentlich draußen sein, ich will nicht draußen stehen. Sowohl vom Klaus als auch vom Roland hat er sehr, sehr viel gelernt, hat er gesagt. Das war sehr spannend, diese beiden sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten mit komplett unterschiedliche Philosophien auch und persönlich sind sie natürlich auch unterschiedlich, kennenzulernen und halt so auch wirklich den Blaufränkisch aus zwei komplett unterschiedliche Perspektiven zu sehen.
Das ist wahrscheinlich die auf diesem Niveau.
Das ist die Spannbreite auf diesem Niveau.
Genau, die weitest entfernte stilistische Spannbreite in Wirklichkeit.
Ja.
Großartig, weil da lernst du viel kennen. Ja.
Hat er auch gesagt. Beim Klaus war es natürlich auch sowas wie halt das Thema Naturwein stärker, auch sowas wie wenig Schwefel und auch sowas wie wie kann ich so viel wie möglich Party machen und trotzdem extrem einhackeln?
Ja.
Auch das hat er dort gelernt, hat er gesagt. Und mit dem Roland Fehlich hat er sich einfach sehr, sehr gut verstanden. Also die haben da sehr viele Flaschen gemeinsam getrunken und sehr viel gemeinsam philosophiert und ich kann es von mir sehen und diskutiert natürlich auch. Und für ihn war das ein sehr, sehr prägender Stil, was die Weine angeht, grundsätzlich vor allem, was natürlich Blaufränkisch angeht. Und von dem hat er sich sehr viel mitgenommen, einfach für seine Ideen und auch für das, wie ich in Zukunft eventuell arbeiten möchte. Und entspannter als beim Klaus war es auch, aber beim Klaus musst du halt wirklich viel auch an Menge machen. Mhm. Da ist natürlich viel mehr los. Und er hat gesagt, dieses beim Roland Fehlich hast du halt nicht so diese riesige Menge. Du hast niedrigere Erträge, du hast weniger Fläche auch. Das war ein bisschen ruhiger während der Lese, aber natürlich sehr, sehr präzise, sehr genaues Arbeiten.
Ja, voll. Da geht es mehr um die totale Feinheit und Präzision. Und bei Preysinger ist halt einfach da sind auch nicht so viel Leute am Schluss für die Menge, die da ist. Da musst du halt auch wirklich was hackeln. Ne?
Ja, genau.
Schönen Grüß von Alex und Felix.
So ist es. Deswegen auch für mich keine Überraschung mehr, dass das jetzt so vom Nils ausgeführt worden ist. Ja.
Wer das im genauer hören will, was alles zum Hackeln gibt, kann sich einerseits die Klaus-Preysinger-Folge anhören und andererseits die Folge mit Alex und Felix, weil da hört es auch ein bisschen, was man da alles so an unterschiedlichen Tätigkeiten macht.
Das ist richtig. Im Herbst 2023 wird der Nils dann nach Frankreich gehen, und zwar in die Burgund, und einfach einmal hinterfragen, was dort so passiert und wieso das so großartig ist, was da rauskommt. Mhm. Und auch dieses intensivere Arbeiten mit Kalkböden, weil Kalkböden gibt es ja auch zu Hause.
Ja.
Also auch wieder dieses Anschauen von anderen Betrieben und dem, was er eventuell mitnehmen kann. Sein Problem war, sein Schulfranzösisch war jetzt wirklich nicht das Allerbeste. Es hat er so bald wie möglich abgewählt und dann nicht mehr recht viel damit gemacht. Ne?
Mhm.
Und wenn du jetzt an einem französischen Betrieb arbeiten möchtest, ist das ein Hindernis. Aber eine Freundin, eine Freundin aus dem Studium hat ihm dann gesagt, hörst, ich war jetzt bei der Katharina Sade von Les Aurais, die ist ja Deutsche, versuch's einmal dort.
Richtig.
Und das war natürlich der erste Anlaufpunkt in Frankreich. Und das Ankommen in Burgund war dann schon eine sehr große Umstellung, hat er gemeint. Also das Arbeiten ist ein sehr anderes. Die Weingüter sind generell sehr, sehr klar. Du hast maximal 10 Hektar im Schnitt und im Normalfall weniger ist das. An Eigenfläche natürlich. Mhm. Und das von der Katharina, das Weingut war damals wirklich nur im Entstehen und im Aufbauen. Es war ein sehr junges, internationales Team, noch nicht alle Strukturen gesetzt. Es war viel Improvisation auch dabei. Kurzfristiges Problem lösen an der Tagesordnung.
Ja,
also einfach viel, oh shit, was tun wir jetzt? Okay, wie können wir das machen? Er ist da teils schon ordentlich ins kalte Wasser geschmissen worden, aber im besten Sinne, hat er gesagt. Relativ viel Verantwortung gleich von Anfang an, weil es kein Riesenteam war.
Mhm.
Und weil du halt wirklich auch anzahlen musst dann. Und ich glaube, das hat ihm grundsätzlich schon sehr, sehr gut gepasst. Aber die Kultur des Burgunds ist was ganz, ganz anderes und das hat Nils natürlich extrem gut gefallen.
Ja.
Also auch dieses gemeinsame Pausen machen mit tollem Essen, großartigen Weinen. Dazu der Zusammenhalt in diesem Team, die haben halt alle im Ort bzw. am Weingut gewohnt. Ne? Ja, das ist halt schon eine extreme Festival-Atmosphäre, hat der Nils gesagt. Das hat ihm extrem taugt einfach.
Gerade bei so einem jungen Weingut, wo lauter Leute weltweit herkommen quasi, die sie irgendwo in der Bubble halt kennengelernt haben oder irgendwie Connections haben und dann halt da gemeinsam das ja auch nicht als Arbeit betrachten, sondern halt wirklich da sind, um was zu lernen und dann natürlich auch, um viel zu verkosten.
Yes.
Also das ist sicher ganz witzig. Ja.
Mhm. Und er hat gesagt, bei der Katharina ist dieser biodynamische Gedanke noch mal weitergegangen als nur der Wein. Mhm. Die hat extrem viel Wert gelegt auf alle Produkte, die konsumiert werden generell. Das heißt, es war einfach immer extrem gutes Essen. Die haben einen Koch da gehabt, der jeden Abend für sie extra was gemacht hat. Dementsprechend gut war die Verpflegung während der Lese.
Ja, nicht schlecht.
Also da hat er sehr viel Freude auch einfach davon mitgenommen. Und nach dieser Lese bei Les Aurais ist der Nils dann nochmal zurück nach Deutschland gegangen, um seine Thesis fertig zu schreiben.
Ah ja.
Vorbildlich. Und dann ab 24 ist er aber Vollzeit ins Burgund gegangen.
Ah, okay. Mhm. Also nochmal Vollzeit-Retour.
Ja. Vollzeit-Retour. Das hat man nicht loslassen, das hat ihm schon extrem taugt. Zuerst war er, heute fest, für ein Jahr bei Comte de Gibelaire.
Oh.
Genau. Oh, ist angebracht. Okay. In Vaughan-Romany.
Mhm.
Das ist, wie du weißt, ein sehr traditionelles, großes und extrem renommiertes Haus. Für den Nils war es damals schon das Ziel, wirklich in so einer großen Appellation zu arbeiten, dass das mit de Gibelaire funktioniert hat, das liegt unter anderem an Kontakten wie der Steffi Lassack, die er selber dort hat.
Ja, okay, klar. Mhm.
Und natürlich kennt man sie in dieser württembergischen Bubble und dadurch hat das auch funktioniert. Aber Nils hat schon gesagt, er wollte damals unbedingt in diesem großen Terroir gearbeitet haben. Vielleicht, um das für sich ein bisschen zu entzaubern, bis zu einem gewissen Grad. Und einfach einmal zu wissen, wie funktioniert sowas.
Ja, wie machen es die? Genau.
Genau.
Machen die alles anders, weil die Weine das Zehnfache kosten?
Exakt.
Oder machen es trotzdem, also arbeiten die trotzdem auch nur normal?
Richtig.
In Anführungszeichen.
Ja. Nils hat also sein bestes Schulfranzösisch ausgegraben. Wir wissen, da gibt es nicht viel davon.
Und da ist dann schon, ja.
und ist dann leider vor einem rein französischen Team gestanden, bei denen keiner so richtig Englisch gesprochen hat. Und dementsprechend war er zu Beginn ein kleines bisschen aufgeschmissen. Es war nur dazu privat nicht die leichteste Zeit, wie er da hinkommen ist, hat er gesagt. Also die ersten 2-3 Monate waren hart. Gefühlt hat er da die ersten Monate mit kaum wem geredet und hat wirklich einfach vor sich hingearbeitet. Vorteil war, er war immer am schnellsten fertig und ist dann halt sehr positiv wahrgenommen worden. Aber er hat halt einfach nicht trotsch zwischendurch. Ne? Mhm. So wirst du halt einfach am schnellsten fertig. Er hat auch am Weingut gewohnt, in diesem kleinen Dörfchen von Romani. Das ist ja wirklich nichts. Das sind halt, weiß nicht, 15 Häuseln oder sowas in der Richtung. Nachts sind die Gehsteige hochgeklappt, da passiert gar nichts. Ja, und Bonn ist halt trotzdem mehr als eine halbe Stunde weg im Auto. Mhm. Also du musst
das magst im Auto dann nicht dauern.
Aber du fährst halt nicht so easy hin. Ne? Du brauchst halt ein Auto, du musst halt irgendwie da hinfahren können. Und das machst du halt auch nicht die ganze Zeit. Das heißt, sehr viel Ruhe. Sehr viel in sich gehen und nicht wirklich wen zum Tratschen haben. Es war gar nicht so easy. Ja. Er hat gesagt, am Anfang war es halt wirklich ein bisschen einsam, aber er hat extrem viel gelernt.
Okay.
Und Französisch hat er natürlich auch lernen müssen. Da wirst du halt einfach auf Druck gezwungen dazu, dass du Französisch redest, ansonsten kannst du halt einfach mit keinem reden.
Ja.
Und dann lernst du das sehr schnell. Und das war natürlich auch super.
Ja,
weil irgendwann kannst du es dann halt. Ne?
Ja, ja, mit dem Druck hast du keine Chance. Ja.
Genau. Und so langsam ist er dann reingekommen in das Ganze und hat genießen können, wo er eigentlich arbeitet. Ne? Und steht halt dann auf so Monopollagen wie La Romanée. Und es ist ein bisschen irre, wenn man darüber redet. Ne? Und arbeitet mit Weinen, die wirklich zu den gefragtesten und auch zu den teuersten im Burgund gehören und damit zu den gefragtesten und teuersten in der Welt. Ne?
Ja, das geht dann schnell.
Ja, genau. Und es ist schon arg, für welche krassen Summen man da verantwortlich ist, hat der Nils gemeint. Also an das denkst du im Normalfall nicht, aber manchmal fällt es dir wieder ein und denkst, da muss ich aufpassen jetzt da.
Ja, ja. Das ist schon absurd, ja.
Yes. 2024 war ein sehr schwieriges Jahr für die Burgund. Ne? Wir haben diverse schwierige Jahre fürs Burgund jetzt gehabt. Aber du hast da relativ viel Regen gehabt. Sie haben Ernteausfälle von bis zu 80% gehabt in dem Jahr. Das ist natürlich absoluter Irrsinn. Dementsprechend war die Stimmung auch eher schwierig.
Ja.
Und es war einfach sehr wenig Traubenmaterial und später wenig Wein da, mit dem gearbeitet werden hat können. Und das war halt für Nils schon ein bisschen schade. Also er hat gesagt, er hätte gerne ein bisschen mehr gehabt. Aber grundsätzlich lernt man natürlich auch in schwierigen Jahrgängen sehr, sehr viel.
Ja, vielleicht gerade da, ja.
Ja. Und besonders arg war da natürlich auch die Strukturierung und Organisation während der Lese, weil das einfach komplettes, durchstrukturiertes Ding ist. Mit alle wissen ganz genau, was zu tun ist. Die ganzen 14 Hektar Fläche werden innerhalb von einer Woche mit einem Team von 70 bis 80 Leuten erledigt. Fertig.
Okay.
Das muss strukturiert sein, ansonsten
ja,
geht
ja.
das nicht.
Also da geht es halt auf Vollgas dann. Ja.
Richtig. Und am Schluss war dieses Jahr einerseits dafür da, dass man mal auf so einem großen, eben strukturierten Betrieb arbeitet und auf diesen ganz, ganz großen Terroirs natürlich auch. Und dann eben auch so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert Biodynamie dort und auf so einer Skala natürlich auch. Und dann auch zu wissen, arbeiten die wirklich anders?
Ja, ja, voll.
Oder arbeiten die auch
kochen
noch mit Trauben in Weinbergen?
Ja,
und der Nils hat gesagt, am Schluss lernst du halt auch, es sind halt Trauben, es sind halt Weinberg. Aber es ist schon großartiger Boden und es sind schon großartige Trauben und es wird schon wirklich, wirklich, wirklich hart gearbeitet, dass der gute Wein rauskommt.
Ja.
Also es ist einfach ein Zusammenspiel aus allem.
Ja.
Aber am Schluss kochen sie auch mit Wasser.
Ja klar, sie kochen halt sehr präzise mit Wasser.
Sie kochen sehr, sehr genau mit Wasser, ganz genau. Sie wissen sehr, sehr genau, was sie tun müssen.
Ja.
Und danach ist dann ein Wechsel zu einem Betrieb erfolgt, der unterschiedlicher nicht sein könnte. Bastian Wolber.
Das habe ich gewusst, dass das kommt, weil ich wusste, dass er dort war. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn jetzt da der Wechsel zu Bastian Wolber kommt, das ist schon von einem Extrem quasi, was die ultimative Standing angeht auch und auch ultimative Feinheit, Klarheit, nur nichts unterschiedlich quasi und dann so komplett Unterschied.
Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo er fertig worden ist mit Comte des Jubilaires, ist er so ein bisschen vor dieser Entscheidung gestanden, was tut er jetzt, geht er zurück nach Deutschland, sucht er sich was ganz anderes. Und der Bastian, den hat er schon persönlich gut gekannt, eben von dem einen Jahr jetzt in Burgund und vor allem davor von der Katharina und von Les Aurais, weil die sind ja in Bonn, vom Furtke und so weiter. Der Bastian hat ihn gefragt, hey, willst mir du gar aushelfen? Ich brauche halt wen für ein paar Wochen. Komm doch vorbei. Und das war eigentlich auch eine sehr willkommene Abholung für Nils. Also er hat gesagt, ja passt, super, komme zu dir, top, ich bleibe im Burgund, spitzenmäßig. Und wie alle anderen sagt der Nils natürlich auch über den Bastian, das ist ein großartiger Mensch mit so einem großen Herzen und der will gar nicht Chef sein, der will eigentlich nur Teil vom Team sein und alles locker und immer gut drauf und immer am Schmäfchen. Und wenn du zurückdenkst an sowas wie die Story von Julius Höfle, ne, dann wird er das sehr bekannt vorkommen. Yes. Also alle sprechen so über den Bastian. Ich glaube, alle lieben Bastian.
Ja, ja.
Tja, der Nils ist auf jeden Fall dann bei Bastian hängen geblieben und seither einfach fix in Burgund.
Ah ja.
Mhm. Also nicht wieder zurückgekommen. Bonn liebt das sehr.
Einfach blieben.
Einfach blieben, genau. Beim Bastian ist die Atmosphäre halt sehr entspannter. Team mit 6 Leuten insgesamt, sehr, sehr bunt, sehr, sehr divers. Alle so um die 30, verstehen sich extrem gut, gehen einer gemeinsam fort und so weiter. Und auch Bonn gefällt dem Nils natürlich viel besser als Wohnort, als das winzige von Romani.
Ja,
auch
sicher.
Das verständlich.
Da passiert halt
was. Da ist wirklich was los, genau. Es ist zwar immer nur ein Dorf, aber es ist ein Dorf mit richtig Leben.
Ja.
Und das macht schon Spaß. Ja, im Gegensatz zum vorherigen Arbeitgeber ist bei Bastian Wolber natürlich die Challenge, Strukturen zu schaffen.
Mhm.
Leute zu organisieren, Lösungen zu finden, manchmal sehr kurzfristig Lösungen zu finden. Das Weingut ist jung, das ist logistisch noch nicht ganz einfach natürlich. Nur dazu ist jetzt relativ viel passiert, also Flächen sind dazugekommen, da hat es jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Aktuell sind so ungefähr 5 Hektar über die ganze Côte d'Ivoire verteilt, also auch das logistisch nicht unbedingt, also nicht unbedingt leicht. Und dann sind es nochmal 5 Hektar Negos, die ungefähr dazugekommen, kommt natürlich ein bisschen aufs Jahr drauf an. Und der Nils ist beim Bastian jetzt eben die letzten 2 Jahre quasi Chef de Culture gewesen, also quasi Außenbetriebsleiter oder die letzten 1,5 Jahre ungefähr. Aber er sagt, ja, eigentlich mache ich alles. Ist ein bisschen wurscht.
Ja, gut. Das ist halt in einem Weingut, wo diese Strukturen noch nicht da sind.
Ja.
Ich meine, bei Le Chez Belair, gut, da ist halt einfach über sehr, sehr viele Jahre eine sehr klare Struktur gewachsen.
Da weiß jeder ganz genau, was er zu tun hat. Und wenn du hinkommst, wird dir ganz genau gesagt,
was
du
zu tun hast und was du nicht zu tun hast.
Exakt.
Ne? Da hast du halt wahrscheinlich, ja, mach einfach,
genau.
Wir schwimmen, let's
go. Es brennt da, da und da, such da
genau.
Feuer aus und
genau.
Lösch.
Am besten alle 3, wenn du es schaffst, aber schauen wir mal.
Genau. Und der Nils ist so ein Typ, der löscht wahrscheinlich alle 3.
Ja,
also der schaut einmal zumindest, was er tun kann, oder? Deswegen ist er so lang geblieben.
Okay.
Jetzt sagst du, schön gut, toll, dass der Nils da so eine super Zeit im Burgund hat, aber
ja,
was ist eigentlich mit dem Wein jetzt?
Mit eigenen Weinen,
ja, genau.
Also wie macht die einfach wer andere oder wie geht sie das an?
Nein, natürlich nicht. Es ist ein weiteres Feuer, das er löscht.
Sehr gut.
Wir gingen also zurück nach Deutschland und ich habe da gesagt, dass es über mehrere Ecken Wein in der Familie gibt. Da ist es jetzt relevant für uns. Das sind nur rund 25 A Rebfläche, also ganz, ganz klein, 0,25
okay.
Hektar. Auf alten, terrassierten, sehr schönen Steillagen, direkt am Neckar in Hoheneck, das ist so ein äußerer Stadtteil von Ludwigsburg eben, wo der Nils her ist. Und da stehen Riesling, Trollinger und Lemberger auf allerschönsten Muschelkalk.
Ja, herrlich.
Mhm. Als der Nils 5 war, war er da mal bei einer Lese dabei, aber dann sind die Flächen sehr lang verpachtet gewesen. Kerner nicht seine Eltern, sondern eben der erweiterten Familie. Und Ende 2020 ist dann eben der Pächter gestorben und die Flächen waren wieder frei. Und zu der Zeit hat der Nils gerade erst mit Geisenheim angefangen gehabt, wenn du dich erinnern kannst, und hat lang mit seinem Onkel hin und her diskutiert, wie sie das jetzt machen sollen. Er ist der Einzige in der Familie, der sich tatsächlich irgendwie dafür interessiert hat, hat damals auch nicht gewusst, ob er jetzt wirklich die ganze Fläche nehmen kann und soll und ist dann zum Schluss gekommen, dass es eigentlich deppert ist, wenn er sich jetzt gleich das Ganze anhängt.
Ja.
Aber ganz weglassen wollte er das halt ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Also er wollte sich schon ein bisschen spüren und das war halt die Chance. Ne?
Weil wenn du so weit schon bist, dass du die mit den Praktika und alles schon sehr klar dafür entschieden hast, dass du das langfristig machen willst,
ja,
dann willst du natürlich auch selber irgendwo ausprobieren. Und da hast du die Chance, selber auszuprobieren. Also kannst du halt wahrscheinlich nicht sagen, nein, mache ich gar nicht.
Genau. Und das war dann am Schluss auch die Lösung. Nicht mache ich gar nicht, weil das wäre nicht gegangen, aber auch nicht, ich mache die ganze Fläche, weil Trolling hat ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so interessiert.
Okay.
Also hat er sich einfach die 6A Riesling genommen und gesagt, so, das ist jetzt quasi meine Versuchsfläche.
Aha, okay.
Und der Onkel hat sich die restliche Fläche behalten und quasi unter seiner Anleitung gepflegt und dann halt die Trauben geliefert.
Die Trauben verkauft, ja.
Genau. Und so ist es dann halt ganz gut gegangen. Er hat gesagt, das Terroir hat man damals schon einfach extrem gereizt, diese steilen Lagen, nur zu Fuß erreichbar, kommst mit nichts anderem rein, karger Muschelkalk. Und so hat er Anfang 21 losgelegt, also direkt mit dem Rebschnitt 21, das war sein allererstes Jahr. Eigentlich arg, dass der Nils erst Wein macht in seiner Heimat, seitdem er weggezogen ist, ne?
Ja,
weil er ist halt nach Geisenheim gezogen. Dabei war er immer fasziniert von diesen ganzen Kalklagen am Neckar, die für Deutschland und vor allem für Württemberg gar nicht so typisch sind. Also die gibt es nur in ein paar Flecken. Lassachs haben zum Beispiel ein paar von diesen Flecken. Auch die Lassachs hat er mehrfach erwähnt natürlich. Er ist ja ursprünglich eigentlich, und da hat er sich jetzt lang, also da hat er sich während unseres Telefonats lang überlegt gehabt, wie er das jetzt sagen soll. Er ist ja grundsätzlich kein großer Fan von württembergischem Riesling. Ja, er hat gesagt, nichts gegen die Leute, überhaupt gar nichts, aber er persönlich ist ja kein großer Fan davon. Bis er dann halt das erste Mal so Muschelkalk-Riesling probiert hat und sich gedacht hat, da geht was. Ja, okay, okay, da können wir was machen damit.
Wenn du mal Hambach im Glasl gehabt hast, dann weißt du schon, wo es gehen kann.
Exakt. Und er hat es auch sehr ironisch gesehen, dass der erste und lang der einzige Wein, den er gemacht hat, selber Württemberg-Riesling ist. Ja, ne?
Aber es schmeckt eh nicht nach Württemberg-Riesling.
Nein, also absolut kein nicht. Und bei Peter Jakob Kühn hat er zwar die Rebsorte schätzen gelernt, der Stil ist aber halt natürlich ein ganz anderer und auch der Boden ist ein anderer und so weiter. Aber alleine dieses Terroir-Sagen und da dieses reifen lassen und so weiter und nicht dieses ganz grün abhacken und so. Mhm. Das waren lauter so Punkte, die ihm schon ganz gut gefallen haben, weil er gesagt hat, okay, das ist spannend für mich und das kann ich mir irgendwo mitnehmen. Für seinen allerersten Jahrgang hat der Nils dann mit ein paar mühsam angesparten Gerätschaften angefangen zu arbeiten und einem Stahltank, und da hat er einziehen dürfen, eben bei der Familie, zu der der Weinberg gehört. Die haben eine Doppelgarage für ihn gehabt und unten dran einen Gewölbekeller, so einen ganz kleinen, halt von früher noch. Das war natürlich perfekt für ihn, weil so da oben eine Arbeitsfläche gehabt, unten den Keller. Hat seinen einen Stahltank da einstellen können, weil mehr ist einfach vom Geld her nicht ausgegangen.
Ja, sicher.
Und hat loslegen können, 21. Und wie es halt so ist, war 21 natürlich nicht einfach.
Schwierig.
Das ist ein schwieriger Start, ja. Das Ziel war natürlich sehr klar, einen eher Württemberg-untypischen, aber sehr wohl Muschelkalk- und Neckar-typischen Wein zu machen. Ja, das war halt der Dream. 21 war halt ein saukaltes Jahr. Der Wein hat in den Stahltank müssen, obwohl er ihn am liebsten natürlich in einem Holzfassel hätte. Ja. Das ist natürlich aus dem Holz, ist
ja
klar.
Ja, ja, klar.
Aber das war halt damals einfach nicht möglich. Und dadurch war der Riesling halt vollkommen karg. Nur Säure, nichts anderes, voll brutal, nur durchstrukturiert und halt wirklich eine geballte Faust quasi.
Mhm.
Und er hat den damals dann im Fassel gehabt und hat sich gedacht, oh, fuck, was ist das jetzt?
Schwierig.
Und war halt recht schüchtern damit natürlich auch, weil er sich gedacht hat, oh, wie soll ich denn das jetzt herzeigen? Zuerst hat er es dann natürlich, wie man es halt macht, der Familie gezeigt und hat dann einen Anruf von der Oma gekriegt, die sehr lieb ist, aber sehr, sehr ehrlich ist.
Ja, ja.
Und die Oma hat gesagt, wir haben das probiert und wir haben es nicht gut gefunden, aber es liegt an uns, weil wir verstehen es wahrscheinlich einfach nicht. So
geil.
Süß.
Geil. Oh weh.
Gut, die Oma mit dem harten Riesling, der vor allem auf der Säure fährt, können wir uns vorstellen, dass es nicht unbedingt optimal läuft, das Ganze. Nils hat es natürlich verstanden, diese brachiale Säure, das war schon echt nicht was für jeden. Er hat sich dann halt nach und nach durchtraut, das so ein bisschen herzuzeigen auf so Salons und ein bisschen in der Bubble, ne, und bei der Gastro. Und die Bubble, die findet sowas schon cool, wenn es schneit und fährt.
Cool.
Und das hat ihn dann beruhigt ein bisschen. Aber es war ganz witzig, hat er gemeint, zu Beginn ist der Wein halt bei Blindproben wirklich nie nach Württemberg und auch nicht zwingend als Riesling eingeordnet worden. Wobei man denkt, mit der Säure war es wahrscheinlich noch gegangen.
Ja,
aber
stilistisch
halt woanders hin, genau. Ja. 22 war dann natürlich komplett anders als 21, mit viel Regen bei der Lese und halt sehr, sehr heiß insgesamt und einer deutlich höheren flüchtigen Säure. Die hat man zunächst stark genervt, hat ihm aber auch beigebracht, manchmal braucht es einfach Zeit. Genau. Der Jahrgang ist nicht das, was er letztendlich machen wollte, aber er hat gesagt, da gibt es halt ein paar Jahrgänge, die sind nicht das, was man endgültig machen will. Man ist auch jetzt natürlich nur, also auch noch nach ein paar Jahren schaust, immer nur in welche Richtung es geht. Und gerade wenn du halt naturnah arbeitest und nicht alles im Keller zurechtrücken willst, dann ist es halt einfach so, wie es ist. Ne? Und er hat gesagt, heute kann er auch das mit Selbstbewusstsein aufmachen, das passt schon. Und zum Glück hat er da auch schon, also 22, das Geld fürs erste Holzfass angespart gehabt, das Gebrauchte, das er gekauft hat. Das heißt, ab dem Zeitpunkt sind dann alle Rieslinger immer im Holz. Und während dem Studium hat der Nils dann auch langsam mehr Fläche geholt. Ganz langsam natürlich, eher so ein paar A immer zusammengesammelt. Und er hat gesagt, als Newcomer in Württemberg stehen da ja gerade alle Türen offen. Wir wissen das ja eh. Ne? Also
es gibt halt keine Newcomer in Württemberg.
Genau, alles an genossenschaftlich geprägten Strukturen geht gerade ein bisschen in Bach.
Schwierig, ja.
Exakt, und theoretisch könntest du wirklich über Nacht 10 Hektar kaufen und nur mit 10 pachten, ohne irgendein Problem. Und ja, da wird schon sehr viel frei, aber man kann sich ja da so ein bisschen aussuchen, wenn was Spannendes daherkommt und sie das nehmen. Also das hat er einfach über die letzten Jahre so ganz langsam und ein bisschen gemacht. 23 war nur ein kleiner Jahrgang, ab 24 wird es dann mehr. 23 haben wir, wie schon gesagt, auch im Glas.
Yes.
Und auch das ist wie 22 und 21 gerade einmal 300 Flaschen. Der Jacken selbst war relativ warm, Lese ein bisschen chaotisch, deswegen haben wir also wenig Säure da in diesem Glasl drinnen. Aha. Das ist ganz lustig, ja. Er war bei Lesore in Burgund eben und hat zwischendurch dann heimfahren müssen, aber sein Bruder hat er gleichzeitig während der Lese geheiratet. Oui. Das heißt, sie haben zwei Lesefenster gehabt, einmal haben sie vorgelesen.
Timing,
Freunde. Timing, ja, ja. Sie haben einmal vorgelesen, damit ein bisschen Säure zumindest ist, und das zweite Mal haben sie halt dann nachher lesen müssen. Da war ein bisschen weniger Säure, also ich hätte gerne einfach insgesamt mehr Säure in diesem Ding drinnen gehabt, aber das hast du schon erkannt, dass das einfach einer so dieser Punkte war, aber ich finde, insgesamt balanciert sich dieser Wein sehr schön selber aus. Voll. Also ich sehe da kein Problem damit. Aber klar, ordnest nicht klassisches Riesling ein.
Voll, also wenn ich jetzt über Riesling reden will, dann komme ich da halt nicht hin.
So ist es.
Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das kein Problem. Also ich würde mir natürlich ein paar mehr Power Volta in Form von Säure wünschen.
Du, natürlich.
Ja, richtig, weil ich mag halt meine Ecken und Kanten.
Yes.
Aber so per se, also ich bin mir sicher, da oben schmeckt das.
Absolut. Weißt du, wem es auch schmeckt? Meiner ganzen Family.
Ja, das glaube ich.
Sie haben
auch
ihn geliebt.
Na,
es war so lustig. Ich habe den halt mitgenommen gehabt, die erste Flaschen, weil ich nicht wieder eine Flaschen im Kühlschrank stehen haben wollte, wo ich halt ein Glas runterzwickt habe.
Ja,
ne? Und dann dachte ich, okay, passt, cool, ich nehme das eben zu Ostern mit. Ganze Family war voll begeistert. Es war herrlich. Und wie der Nils eben und wie du auch schon gesagt hast, 23 haben wir natürlich weniger von dieser Säure drinnen. 21 war natürlich zu viel für Nils. Mhm. Also wir sind noch immer am Balancieren. Gelesen wird natürlich immer von Hand in kleinen Kisten. Je nach Jahrgang gibt es dann entweder kleine Maischestandzeit von ein paar Stunden oder wie 23 direkt gepresst ohne Maischestandzeit. Ja. War in dem Fall auch für sinnvoller. Mhm. Trotzdem eine schöne Struktur hinten dran. 23 war unglaublich schnell durch, hat der Nils gesagt. Also das war innerhalb von 1 bis 2 Wochen trocken. Gar kein Problem, alles easy gegangen, sehr einfacher Jahrgang im Keller. Und er hat das aber hinten raus dann ein bisschen Sorgen gemacht, weil er sehr, sehr schnell offen war und ein bisschen auf der oxidativeren Seite. Cool. Also auch das ist ja was wir jetzt merken, aber das finde ich nicht überbordend.
Nein,
weil es gibt
nicht
manchmal Oxidation, die mich sehr stark nervt, das hat es nicht.
Mich nervt Oxidation ja sehr schnell.
Eben.
Also ich bin ja grundsätzlich in der Stilistik immer mehr bei der Reduktion als bei der Oxidation, aber das stört mich da gar nicht, das ist
absolut
offen.
Absolut nicht, ja,
aber
ja. Es strahlt das, jetzt also richtig genau in diesem Balancierten, und hat er gesagt, und ich finde, das passt sehr gut auf diesen Wein. Das ist ja halt ein sehr charmanter Jahrgang
richtig,
jetzt geworden.
Richtig, ist es. Aber das ist ja nichts Negatives.
So ist es. Genau, er hat jetzt auf jeden Fall deswegen sehr, sehr lange mit sich gehadert, ob er schwefeln soll oder nicht.
Mhm.
Er sagt grundsätzlich überhaupt kein Dogma, wenn ein Wein Schwefel braucht, dann kriegt er den.
Ja.
Und wenn er das Gefühl hat, es geht ohne, dann würde er es am liebsten ohne probieren. Aber so ist es halt.
Ja.
Hat sich dann dafür entschieden, hat gesagt, okay, gut, mal zur Sicherheit einfach. In dem Fall schwefeln. Und er hat gesagt, 23 ist halt einfach runder im Glasl, charmanter als die Vorgänger, viel weniger von diesen ganz argen Ecken und Kanten als die Vorgänger, aber lasst sie gut trinken und das passt halt auch. Und du hörst außer Nils ist natürlich in diesen Jahren immer noch voll in der Stilfindung gewesen und gut, wenn du auch Fassl machst.
Ja, es hat, das ist halt wenig Möglichkeit zu spielen. Du kannst auch nichts verschneiden, du hast nicht die Möglichkeit, wenn du sagst, ich habe da jetzt meine 6 Fasseln stehen von den unterschiedlichsten
genau, da kannst du ein bisschen balancieren, Parzellen
oder sonst was und dann spüle ich das gegeneinander aus, ja super,
yes.
Aber das hast du halt nicht.
Genau. Aber ich finde, dieses Werkel, das wir da im Glas haben, ist auf jeden Fall was, was man sehr gut herzeigen kann,
cool.
Wenn denn noch etwas davon da ist. Ne? Das ist
ja
immer das Problem. Und ich muss da leider sagen, während ich diese Folge hier zusammengebastelt habe, sind leider die letzten Flaschen vom 23er ausverkauft worden. Ihr müsst also eine Zeitl warten. Gefüllt wird 24 jetzt erst im Herbst, weil alle Rieslinge, weil der Riesling in dem Fall noch, einfach die 2 Jahre auf der Vollhefe im Holz ist.
Okay, cool.
Bevor er gefüllt wird. Es ist auch bei dem so gewesen. Also die kommen immer erst nach ungefähr 2 Jahren außer. Weine bekommt ihr dann auf jeden Fall wieder bei Offgrade. Kostenpunkt ist so um die 30 Euro, damit wir irgendwie kostendeckend sind.
Ja, ja, klar. Das ist halt auch ein bisschen natürlich der kleinen Menge geschuldet. Du kannst
genau.
Das halt nicht günstiger machen,
nein.
Weil die Arbeit ist halt dieselbe.
Richtig.
Du hast halt nichts.
So ist es.
Tja.
Der Nils sagt da natürlich wenig Verfügbarkeit. Ich schon immer sage, manchmal war es einfach schön, Freunden und Familie einmal hinstellen zu können und das öfter zu verkosten und bei jeder Flasche darüber nachzudenken, kann ich das jetzt aufmachen oder brauche ich die für einen Händler in 5 Wochen oder sowas in der Richtung? Ne?
Voll, weil da geht es ja nicht einmal um Menge für die Händler, sondern einfach nur, dass du was hast, was du auch im Zahn
kannst. Genau.
Wenn du sagst, ja, ich mache Wein, echt, sag mal, musst du sagen,
na voll. Nein. Oder wenn du da mal eine Messe machen willst, dann musst du echt kalkulieren anfangen.
Richtig.
Und du willst ja eigentlich von deinen ersten Jahrgängen zumindest ein paar Flaschen selber aufheben. Einfach um zu sehen, das habe ich da gemacht, das habe ich da gemacht, das habe ich da gemacht. Das war der Jahrgang, deswegen ist das jetzt so und so und so. Und wie entwickelt sich das natürlich auch? Aber es ist halt echt nicht so easy. Es war so lieb. Dann hat er nochmal überlegt und hat gesagt, aber weißt du was, wenn nichts mehr da ist von den Weinen, dann bleiben sie halt eine Legende. Okay. Ich finde das sehr, sehr gut.
Gute Überlegung. Ja,
ich brauche nur kurz deine Bewertung, bitte.
Yes. Also grundsätzlich, wie gesagt, super in der Balance. Ich könnte mehr Ecken und Kanten brauchen.
I know.
Aber ich bin sehr happy damit. Das lässt sich super trinken und ich bin mir sicher, dass das auf jedem Tisch sofort leer ist. Mhm. Ich bin insgesamt bei einer 9,0.
Yes.
Wenn das mehr Säure hat, glaube ich, geht diese Bewertung auch nochmal auf. Also yep. Ich bin gespannt auf die nächsten Jahrgänge, weil ich glaube, da ist schon noch viel Potenzial da.
Sehr, sehr, sehr gespannt auf die nächsten Jahrgänge.
Weil ich meine, wenn es das in so einem doch schwierigen Jahrgang, vor allem logistisch schwierigen Jahrgang, ja, wenn du sagst, ja, da wo ich eigentlich lesen will, da muss ich kurz noch einen Bruder verheiraten, ist ein bisschen schwierig.
Yes.
Wenn das trotzdem schon mal so schön ist, dann geht da noch einiges.
Absolut. Es wird auch sehr, sehr viel passieren. Also ich kann euch da draußen beruhigen. 24 wird es zumindest schon 600 bis 700 Flaschen geben und 26 dann auch wirklich deutlich mehr. Also 25 ist auch noch so ungefähr in dem Feld drinnen. Aber ab 26 gibt es ja mehr als Riesling dann. Nils hat sich nämlich nicht nur dem Terroir Muschelkalk verschrieben, sondern auch dem Lemberger. Und mittlerweile hat er so um die 1,5 Hektar angesammelt, wie schon vorher gesagt. Und von denen ist 26 auch rund 1 Hektar im Ertrag jetzt.
Ja, ja, okay.
Das heißt, jetzt haben wir dann wirklich mehr. Ein Teil davon wird eben ein Lemberger sein. Also er hat zum Teil ein bisschen was vom, ich glaube, Trollinger war das unveredelt auf Lemberger und andererseits hat er einfach ein bisschen Lemberger Flächen dazu gekriegt. Und ich freue mich schon sehr. Immerhin hat er mit Leuten wie Klausi Preisinger und Roland Felix sehr gute Referenzen.
Naja, sicher.
Also mal schauen, was er da einbringen kann und was da dabei rauskommt. Und außerdem brennt da Nils ja wirklich für die Rebsorte Lemberger. Also das macht er schon, also das würde er schon sehr, sehr gerne machen mit so einer Leidenschaft und so viel Überlegung. Wenn er da an so ein Projekt dran geht, das kann nur spannend werden.
Na sicher.
Außerdem steht ein weiterer wichtiger Schritt an. Lils wird seinen Lebensmittelpunkt von Burgund wieder nach Deutschland verlagern.
Ja, ich war grad
froh. Es ist soweit. Ja, ja, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist es vorbei.
Ja, wenn du 1,5 Hektar mal, dann du willst dann da ja auch wirklich im Detail die ganze Zeit da sein.
Ja, so ist es. Deswegen der Entschluss, das ist jetzt eine Weile lang gegangen, den Wein aus der Ferne zu machen, alle 2 bis 3 Wochen nach Deutschland zu fahren und halt ansonsten Freunde und Familie einzusetzen, wenn es einmal sein hat müssen.
Ja.
Aber er hat gesagt, jetzt geht das einfach gar nicht mehr und jetzt will er sich fokussieren, mit den Eichenflächen spürt sie das einfach nicht mehr. Also mit 26 kommt der volle Fokus aufs eigene Weingut. Der Nils zieht zurück nach Ludwigsburg und zieht da ein in einen neuen, größeren Keller. Also jetzt hat er mehr Spülraum und natürlich, Bonn wird er vermissen, eh klar, aber mit einem kleinen Fuß oder zumindest 2, 3 Zehen bleibt er ganz, ganz fix im Burgund. Dazu darf ich noch nicht mehr erzählen, aber da kommt auch noch was.
Ah, okay. Mhm. Spannend.
Und für Württemberg hat Nils ja grundsätzlich noch sehr, sehr viele Ideen. Zum einen will er halt das Neckartal ein bisschen bekannter machen, ein bisschen pushen da noch mehr, auch bei Erna herunten und schätzt natürlich extrem, was die Kollegen jetzt schon für Württemberg tun.
Ja.
Und sagt halt, da gibt es so viele großartige Vorreiter, klar Lassachs, klar Kleines Gut, also was wie der Rainer Schneidmann, der halt einfach das Remstal da hochgehoben hat. Und er hat gesagt, es ist so cool, dass diese neue Generation von Leuten so vernetzt ist und so offen ist und dass alle da gemeinsam reden und nicht mehr wie früher halt so ein bisschen gegeneinander oder wir erzählen uns nichts, sondern jetzt halt einfach alle wirklich miteinander telefonieren und sagen, hey, bei mir ist das so und so oder kann ich dir irgendwas helfen oder schau, ich weiß nicht, was ich da tun soll, was würdest du machen?
Das
funktioniert schon extrem cool. Ja. Und er sagt, also er hat wirklich gesagt, also liebe Grüße an alle Württemberger Kollegen da draußen. Richt die euch allen aus, gar kein Problem. Aber so lieb, ihm taugt es einfach so richtig, diese Community da in Württemberg.
Ja, cool.
Ja, und ansonsten sagt er natürlich auch, dieses Thema alte Terrassen erhalten ist ein ganz essentielles, weil das ist jetzt gerade gefährlich in Württemberg.
Nee, klar.
Also wenn sie nicht aufpassen, dann ist halt alles weg, weil jetzt halt alles gerade so ein bisschen im Umbruch befindlich ist. Und
das war halt schon sehr schade.
Genau, dementsprechend schaut er da schon auch so ein bisschen, was gäbe es noch an spannenden Lagen, auch eventuell was ich sie selber holen kann oder halt irgendwie anders unterstützen kann, sodass das halt bleiben kann. Aber die Frage ist halt auch immer, wie viel Fläche an Terrassen kannst du stemmen?
Richtig.
Weil das ist schon einfach keine lustige Arbeit.
Also.
Ja, und halt alte Trockensteinmauern, terrassierte Geschichten. Ne?
Ja, ja.
Wir können einem natürlich Kollegen Muttenthaler vorbeischicken, um ein bisschen Restaurationsarbeit zu leisten, aber selbst dann ist es anstrengend. Ja, aber er sagt, es gibt grundsätzlich so schöne alte Terrassen, so geniale alte Reben. Also eigentlich würde er da am liebsten nur viel mehr machen, aber ich muss jetzt einmal schauen. Schritt für Schritt für Schritt.
Ja,
ne? Also man muss sich langsam herantasten. Aber er ist überzeugt, dass es ein Riesenpotenzial gibt. Und er sagt, er will alle motivieren, auch das quasi wieder ein Ausruf von uns, vom Podcast an euch alle da draußen, vom Nils. Ich will alle motivieren, kommt nach Württemberg, gründet es neu, jetzt gibt es viel Flächen, jetzt gibt es viel was zum Tun, kommt es alle. Und das ist eine richtig coole Szene mit richtig cooler Leid, es ist sehr dynamisch, also legt's los, Leute.
Ja, ja, das ist auch schon ein Potenzial Aufruf, da, ja.
Absolut. Auch diesen Aufruf muss ich unbedingt teilen.
Na sicher.
Ja, und das war meine Podcast-Folge über einen unglaublich ambitionierten, sehr überlegten jungen Winzer, der schon sau viel gesehen hat mit seiner 26 Jahren, von dem ich richtig spannende Sachen erwarte.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Also, wie gesagt, ich habe das so sehr peripher am Schirm gehabt, ja, dass da was gibt und dass da Wein gibt, aber eben nicht gewusst, dass es so wenig ist, fairerweise. Also, yes. Ich habe gewusst, das ist nicht gut verfügbar, aber das hast du schnell mal.
Sehr wenig.
Aber es ist halt auch einfach nichts. Und sehr spannend, was der tatsächlich alles gesehen hat. Also ich habe so ein bisschen eben diese Geschichte kennt von Bastian Wolber und so,
ja,
aber dass da halt auch noch Lige Belair und dass das Burgundthema so groß ist und wichtig ist, war mir auch nicht bewusst. Ja. Sehr, sehr spannend. Und natürlich ganz interessant, wie das dann jetzt weitergeht mit nur terrassierte Flächen. Das ist halt so viel Hocken.
Ja, ist es.
Du hast halt nicht viel, was da rauskommt.
Also er hat jetzt ein bisschen mehr Lemberger auch in der Fläche gekriegt, aber das ist ja halt auch nicht viel, ne, weil es sind bei insgesamt einem Hektar einem Ertrag.
Ja, eben.
Und Terrasse,
das heißt, sind das dann 0,7 Lemberger und der Riesling ist gleich geblieben, oder wie?
Riesling ist geblieben, er hat, glaube ich, ein bisschen eine Rieslingfläche auch dazu gekriegt. Aber das meiste von dem, was dazu gekommen ist, ist entweder unveredelt Lemberger oder Lemberger. Er hat gesagt, grundsätzlich hat er natürlich auch Interesse an so Sachen wie Pinot vielleicht einmal zu machen, weil er halt weiß, es ja, wird schon klar gehen, grundsätzlich auf diesen Muschelkalker nicht unspannend, aber da gibt es jetzt auch keine Fläche, die er im Auge hätte dafür oder so. Es wäre nur so ein Zukunftsding, genauso wie natürlich sowas wie Cider spannend wäre, weil es jetzt sehr viel Streuobstbeeren rundherum gibt, ja, und das auch immer ein schönes Projekt ist. Aber ja, grundsätzlich ist schon Lemberger was er jetzt stark ins Auge gefasst hat, und ich bin schon sehr gespannt, was diese Interpretationen sein werden. Ich freue mich schon sehr drauf.
Auf jeden Fall, weil ich meine, jeder Blaufränkisch ist ein guter Blaufränkisch, auch wenn es ein Lemberger ist, kein Problem. Und diese Rebsorte kann so viel, wie wir wissen.
So ist es.
Und jede Person, die da mehr mit Ambition rangeht und was Neues draus macht, ist natürlich
immer schön.
Sehr, sehr schön und freut uns natürlich auch persönlich. Sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles rauskommt.
Same here.
Richtig schön. Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an katie@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer, bitte nennen uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen. Ihr könnt uns genauso auf YouTube natürlich folgen und die Folgen auch auf YouTube sehen. Folgen. auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein.at könnt ihr uns folgen. Und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch genauso wie auf Instagram immer eine kurze Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.